Der Eingangsvortrag beschäftigt sich mit der Diagnostik, Differentialdiagnostik dieser Krankheitsentitäten. Ich kann Ihnen am Anfang ein paar Zahlen nicht ganz ersparen. Ich werde da nicht ins Detail gehen, was man da jedoch sieht. Es ist keine seltene Erkrankung, zumindest in den Industriestaaten. Die Inzidenz der Colitis ulcerosa ist grundsätzlich etwas höher. Man muss aber sagen, dass insbesondere in den Industriestaaten der Morbus Crohn am Vormarsch ist. Zur Prävalenz, wie gesagt, es ist keine seltene Erkrankung, mit einer gewissen Dunkelziffer noch verbunden. Es gibt auch Unterschiede in der Altersverteilung. Typischerweise der Morbus Crohn hat einen Peak im jungen Erwachsenenalter. Das ist bei der Colitis ulcerosa nicht so. Grundsätzlich aber, diese Erkrankung kann in jedem Alter auftreten. Das bedeutet, ein Patient, der mit diesen Symptomen kommt, im höheren Alter, man kann diese Erkrankung von vornherein deswegen nicht ausschließen. Zu den Ursachen, es ist ein Zusammenspiel aus Genetik verbunden mit Immunsystem. Die Umwelt spielt sicherlich eine große Rolle. Weniges ist eigentlich identifiziert und das Mikrobiom, das ist in aller Munde und spielt hier sicherlich auch eine sehr große Rolle. Zu den Symptomen. Zum einen können die durchaus sehr unspezifisch sein. Das Leitsymptom, wie man sich es auch vorstellt und wie sich die Patienten auch oft präsentieren, ist der Durchfall. Bei der Colitis ulcerosa auch mit rektalen Blutabgängen. Schmerzen, ja, insbesondere dann, wenn es schon zu Komplikationen gekommen ist. Ich denke da an Abszesse, ich denke an Stenosen. Gewichtsabnahme, natürlich bei länger dauernder entzündlicher Aktivität zum einen, zum anderen auch, dass es zu einer Malabsorption kommen kann. Extraintestinale Beteiligung komme ich später noch dazu im Detail. Zur Diagnostik stehen uns heutzutage etliche Methoden zur Verfügung. Der Goldstandard, die endoskopischen Untersuchungen, hier die Iliokoloskopie, Ilium deswegen, es ist eigentlich gefordert, dass immer das terminale Ilium zumindest gesehen wird oder eine Biopsie entnommen wird, wenn auch blind, die Gastroskopie und auch die Enteroskopie. Zur Enteroskopie ist aber zu sagen, es ist eine nicht überall verfügbare Untersuchung und es ist auch eigentlich Spezialfällen vorbehalten. Das fäkale Kalprotektin gibt es seit vielen Jahren. Es ist ein leicht zu messender Marker im ersten Morgenstuhl, der uns eine Aussage treffen kann über die gesamte entzündliche Aktivität im Gastrointestinaltrakt. Zum einen einmal wichtig auch in der Erstdiagnose und dann auch besonders bei behandelter Erkrankung als Verlaufsparameter. CRP und bildgebende Verfahren wie eine MRT-Enteroklysma, die Sonographie, CT, Kapselendoskopie komplementieren die Diagnostik. Der Goldstandard, natürlich auch verbunden dann mit der Möglichkeit einer Biopsienahme, Iliokolonoskopie und die Gastroskopie. Das Verteilungsmuster dieser beiden Erkrankungen divergiert doch etwas. Der Morbus Crohn kann grundsätzlich im gesamten Gastrointestinaltrakt vorkommen, beginnend vom Mund bis zum Rektum. Die häufigste Lokalisation ist jedoch aber das terminale Ilium und auch im linksseitigen Kolon. Die Colitis ulcerosa ist da ein bisschen anders. Hier handelt es sich doch bei dieser Entzündung rein auf den Dickdarm beschränkt und auf das Rektum, typischerweise von distal nach proximal zunehmend. Ein paar typische, wie komme ich, ah, da ist die Maus, ja. ein paar typische Bilder einer, der Erkrankung Colitis ulcerosa. Man kann hier unschwer erkennen, dass es schon Abstufungen gibt von der Schwere. Hier eine Rötung, hier auch, hier schon Fibrin, hier eine starke Entzündung, hier stehen noch ein paar Mucosa-Inseln und im rechten unteren Bild kann man sich schon vorstellen, dass es sich hier um eine sehr starke Entzündung handelt. Dieser Patient wurde schlussendlich auch dann proktokolektomiert. Die Sonographie korrespondierend dazu mit deutlich verdickten Darmwänden, die führen wir regelmäßig durch im Verlauf und auch in der Erstdiagnose. Es ist eine Untersuchung, die für den Patienten nicht belastend ist und im Grunde genommen überall verfügbar. Ein paar Bilder zum Morbus Crohn. Hier der Blick auf die entzündlich alterierte Bauhinsche Klappe mit einer deutlichen Stenose. Das Terminal Ilium, das Blut ist nach einer Probeentnahme deutlich entzündlich alteriert. Hier in der Mitte unten ein Narbenstadium. Links unten eine sehr schwere Verlaufsform. Dieser Patient hatte zum Zeitpunkt dieser Untersuchung auch Fistel und auch einen Abszess im Becken. Und hier, man erkennt es ein bisschen, sind diese aphthoiden Läsionen im Dickdarm. Zur Histologie, Colitis ulcerosa, wie schon bei dem Bild vorhin gesehen, ist ein kontinuierlicher Befall oberflächlicher Ulcerationen, Kryptenabszesse. Bei Morbus Crohn, dies kontinuierlicher Befall, Fissuren, eine transmurale Läsion mit lymphatischen Aggregaten und nicht verkäsenden Granulomen. Wobei diese typischen Granulome bzw. Kryptenabszesse kommen auch nicht in allen Fällen, werden nicht in allen Fällen beschrieben. Wir arbeiten sehr eng mit Professor Klimfinger zusammen, der ein ausgewiesener Experte ist in der Beurteilung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Die Colitis indeterminata möchte ich noch kurz erwähnen. Das ist, hier ist eine ganz sichere Unterscheidung zwischen den beiden Entitäten nicht möglich. Die Behandlung richtet sich aber im Grunde genommen dann noch je nachdem, mit welchem Verteilungsmuster die Erkrankung auftritt, beziehungsweise ob extraintestinale Beteiligungen auch mit zu behandeln sind. Da bin ich schon bei den extraintestinalen Manifestationen, die doch ab und zu einmal überhaupt den Patienten, die Patientin dazu bewegen, zum Arzt zu gehen. In vielen Fällen sind die Gelenke betroffen, im Sinne von einer Arthritis, auch Arthropathien, sprich ohne Schwellung, nur mit Schmerzen, Sehnenansatzentzündungen, Sacroiliitis. Die Augenmitbeteiligung ist etwas seltener, sehen wir eben nur ab und zu mal, aber es kommt vor. Doch häufig ist das Erythema nodosum, das sieht man hier im linken unteren Bild. Das ist eine sehr schmerzhafte Schwellung des Unterhautfettgewebes, Entzündung, insbesondere der Streckseiten unteren Extremität. In der schwersten Form das Bioderm, wie im rechten unteren Bild. Und hier kann man sich vorstellen, muss eine rasche Behandlung erfolgen. Der kutane Morbus Crohn, eine sehr seltene extraintestinale Manifestation, auch metastatischer Crohn genannt. Bei der Colitis ulcerosa, insbesondere bei der rechtzeitigen Colitis ulcerosa, bei der bzw. Bankolitis, schauen wir natürlich auch immer sehr auf die Leber. Eine primär sklerosierende Cholangitis ist hier möglich, auch eine Nierenbeteiligung und selbstredend bei jahrelanger entzündlicher Aktivität eine sekundäre Amyloidose. Zu den Komplikationen, insbesondere bei Morbus Crohn können Fisteln auftreten, Stenosen, insbesondere im Dünndarm, Abszesse, eine Mangelernährung habe ich schon erwähnt, das kolorektale Karzinom bei lang bestehender entzündlicher Aktivität bei Colitis ulcerosa, die Anämie zum einen durch den Blutverlust, Sie erinnern sich an das Bild von vorhin, auf der anderen Seite durch die herabgesetzte Aufnahme von Eisen bei Entzündung. ein Thema, was uns auch immer wieder mal betrifft, ist Schwangerschaft während dieser Erkrankung. Natürlich bei einem schweren, schlecht eingestellten Verlauf ist eine Frühgeburtlichkeit möglich und auch der Fruchtverlust und das toxische Megakolon auch wieder in Erinnerung an das Bild von vorhin aus Ultima Ratio in enger Zusammenarbeit mit den Viszeralchirurgen auch in eine Operation münden kann. Zu den Differentialdiagnosen. Reizdarmsyndrom, hier hilft uns auch das fäkale Kalprotektin durchaus weiter. Infektiöse Darmerkrankungen, selbstredend, auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten gehören hier dazu. Die Zöliakie muss man natürlich auch darauf schauen. Wir führen auch bei der Durchuntersuchung, insbesondere bei Morbus Crohn, immer eine ÖGD durch. Die histologische, die mikroskopische Colitis, hier wieder der Pathologe, der uns am meisten weiterhilft, weil wir ja endoskopisch eher unspezifisch bis nicht sehen, und die ischämische Colitis noch. Als Zusammenfassung, das ist mir schon ein Anliegen, weil bis zum Zeitpunkt der Erstdiagnose vergehen oft mal Jahre. Also das Erste ist daran denken und Untersuchungsmethoden stehen uns viele und flächendeckend zur Verfügung. Und in diesem Sinn noch Überleitung zum nächsten Vortrag. Was wollen wir? Wollen wir, dass die Entzündung komplett weg ist, oder reicht es uns, dass sich der Patient besser fühlt?